Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Wir sind immer noch in der Miasmin-Serie, die haben wir ja vor 3 Jahren das letzte Mal gemacht, aber ich fand, nach 3 Jahren können wir im Podcast mal wieder ein bisschen über Miasmin reden, gern auch mit ein paar anderen Experten. Wir hatten ja vor 3 Jahren ein paar Experten auch für dieses Thema. Heute habe ich mich aber ein bisschen orientiert in dieser Serie an der Homöopathie-Zeitschrift, die im Ende 24 rausgekommen ist, über Miasmin und habe versucht, all die tollen Beiträge und Autoren, die da waren, für den Podcast zu gewinnen. Und das ist tatsächlich ausnahmslos gelungen. Heute haben wir im Podcast, ihr habt es dem Titel entnommen, Dr. Med. Ernst Trebin. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke, Herr Zander, für die Einladung.
Er ist Allgemeinarzt in Bamberg und zwar seit 1985, was ich natürlich immer spannend finde. Ich mache ja auch schon 20 Jahre Homöopathie, aber als der Herr Trebin sich selbstständig gemacht hat, war ich noch 0 respektive minus 2. Also,
Oh.
ich bin erst 87 geboren und finde das immer wieder toll, weil ich so über den Podcast auch wirklich die Chance habe, unsere großartige Generation der Homöopathen auch interviewen und kennenlernen zu dürfen über das. So auch heute, wie wir das ja in dieser Serie besonders stark haben, haben wir wirklich viele erfahrene Experten, die lange schon mit dem Miasmin arbeiten. Das freut mich sehr. Und wie ihr das gewohnt seid, reden wir natürlich erst ein bisschen über Herrn Trebin und deshalb auch an Sie gern die Frage, wie sind Sie zur Homöopathie gekommen?
Ja, Sie haben schon recht. Ich bin schon jetzt einer der Älteren in dieser Zeit. Und in dieser Zeit war die Homöopathie eigentlich in einigen Umbrüchen befasst. Wenn man bedenkt, so 85, als ich mich niederließ, da war eigentlich eine Hochzeit, ne? Da war eine große Welle. Es gab viele Interessenten. Die Kurse waren voll. Und heute kann man die Kurse kaum mehr aufrechterhalten, weil die Teilnehmer zu wenig sind. Also ich bin natürlich durch die ganze Schule der Allgemeinmedizin gegangen, mit Chirurgie, Innere Medizin, Gynäkologie, Geburtshilfe und so weiter. Und habe natürlich die Schulmedizin intensiv kennengelernt, habe aber mit dem Augenblick der Zeit, na, schon vor der Niederlassung, weil ich viel auf dem Land Praxisvertretungen gemacht habe, festgestellt, die Schulmedizin mit Cortison, Antibiotika, Immunsuppressiva ist gut und wichtig, aber schafft es nicht, die wirklichen Leiden, die chronischen Leiden in den Griff zu bekommen. Da fehlt etwas und da habe ich bei vielen niedergelassenen Ärzten erfahren, dass sie alle mit Naturheilkunde, mit Komplexpräparaten und so weiter liebäugeln. Und so war mir dann auch klar, dass ich auch dafür Interesse hatte. Und der Zufall wollte es, dass ich mir als Arzthelferin eine befreundete Dame gewählt habe, die eigentlich Krankenschwester war, aber auch ausgebildet. Bildete Heilpraktikerin und die bei Ravi Roy, das ist auch ein Begriff, Homöopathie gelernt hatte. Und die saß mir im Nacken und hat mir ins Ohr geflüstert, probier doch das, probier doch jenes. Und ich habe dann auch alles, wir haben alles durchprobiert in puncto Naturheilkunde, also Symbioselenkung, Phytotherapie, Massage, Bauenschalttieren, Akupunktur, sowieso habe ich gern gemacht, muss ich sagen, Akupunktur ist toll. Aber letztlich bin ich zu der Auffassung gekommen, das, was wirklich zählt, ist die Homöopathie. Es ergab sich dann, also ich habe dann ab 85 schon meine Kurse gemacht, die erste Literatur, Nash gelesen und so weiter und das rote Büchlein der DHU auswendig gelernt mit den mehr oder weniger Akutmitteln. Dann habe ich so 13 Jahre Kassenarzt gemacht. In einer Mischkalkulation, was ich homöopathisch machen konnte, gerne, was nicht, dann musste halt die Schulmedizin leisten. Und dann kam eine kritische Situation. In Deutschland wurde das Gesundheitswesen umgestellt, und das war auch dann wirtschaftlich ein Drama, denn jeder, der intensiver mit dem Patienten gearbeitet hat, hat ein schweres Minus gemacht. Also ich stand vor einer wirtschaftlichen Notlage und andererseits war der Wunsch groß, wirklich die Medizin zu machen, die mir am besten erschien. Und dann habe ich ins Privatsystem gewechselt und einen neuen Ort aufgesucht und habe dann mich, also dann mich allein und also vornehmlich der Homöopathie gewidmet. Natürlich habe ich heute noch eine also voll funktionierende Allgemeinarztpraxis mit allem, was dazugehört, diagnostisch wie therapeutisch, aber der Hauptschwerpunkt ist die klassische Homöopathie. Nun hatte ich natürlich dieses privatärztliche System gab und gibt noch den Raum, eben keine Fließbandmedizin zu machen, sondern eine zuwendungsintensive Medizin zu machen. Und ich dachte, nun hast du die Zeit und kannst es auch wirtschaftlich überleben. Ausführliche Anamnesen, ausführliche Folgeanamnesen. Musste aber dann feststellen, dass ich mit dem Wissen, das ich damals hatte, also die Standards, ne? Die Standards, die Homöopathie, wie sie halt üblich war, mir nicht reicht. Und zwar, Sie haben es vorhin schon angesprochen, im chronischen Bereich mit der Nachhaltigkeit, da haben wir Homöopathen noch Probleme, ne? Das heißt, das ist bei weitem noch nicht das umgesetzt, was Hahnemann zuletzt gelehrt hat mit den chronischen Krankheiten, was, um das Thema anzusprechen, die Miasmatik eingebracht hat. Das ist leider noch nicht so in den Köpfen der Homöopathen. Also ich musste viel dazulernen, beziehungsweise Dinge entfalten, die nicht in der Gegenwart üblich sind, aber zum Beispiel die Arbeit, dass ich viel mit Salzen arbeite, und vor allem mir die Miasmen nach und nach erschlossen habe. Und dann stellte ich fest, ich bin da nicht der Erste, der das macht, sondern ich greife zurück, wusste es zu dem Zeitpunkt, auf Kent, auf Schüssler und auf Burnett. Die großen Denker vor 100 oder 150 Jahren, das Wissen, was die gemacht haben, die Arbeitsweise, ist bei uns in der Gegenwart noch nicht präsent. Man sucht zwar nach besseren Wegen, wie Sie alle kennen, ob das jetzt Sankaran oder Skolten oder sonst was ist, aber ich ging zurück auf Kent und Burnett und die Zeit damals, wo man meines Erachtens auch enorm viel experimentiert hat mit neuen Mitteln, vor allem damals mit neuen Kombinationen mit diesen Salzen. Also das war mein Weg bis heute und ich habe das natürlich in vielen Fachaufsätzen formuliert. Sie haben ja davon welche gelesen und auf einer meiner Website sind sie und ich arbeite gerade auch am Buch, dass das mal umfassend wiedergeben soll. Und so habe ich mich ein bisschen von den Standards entfernt und ein bisschen eigenes, aber nicht unhomöopathisch, sondern wie gesagt, das Wissen der Alten wieder aufgegriffen. Und das ist heute so mein Stand und ich bin sehr dankbar und sehr zufrieden, dass ich über diese 40 Jahre, die ich jetzt wirklich Homöopathie mache, sehr weit gekommen bin und auch zum Verständnis des, was bedeutet krank sein, was ist der Hintergrund, warum werden die Leute krank, da fand ich erst so richtig nachdem ich das Eintrittsalter für das Altersruhegeld für die Rente überschritten hatte, bin ich erst so richtig etwas weise geworden, um tiefgründiger zu verstehen, was bedeutet krank sein überhaupt. Das ist
Ja,
heute mein Stand.
das finde ich super. Das würde ich gerne aufgreifen, bevor wir dann zu dem Jasmin kommen, weil wir auch eventuell Zuhörer haben, die jetzt vielleicht noch nur für Sie einschalten oder die vielleicht noch gar kein Vorwissen haben oder so, weil jemand das empfohlen hat. Und das finde ich super, ne? Weil wir natürlich in meinem Podcast da schon oft drüber geredet haben. Aber dieses Individualitätsgesetz gilt ja nicht nur auf der Seite des Patienten, das gilt ja auch auf der Seite der Therapeuten. Und wenn Sie da mögen, würde ich Sie einladen, ein bisschen über diese Weisheit zu sprechen. Ich glaube, dann kommen wir nachher auch gut rüber auf die Miasmen.
Ja, also, weil Sie gerade auch den Therapeuten selbst ansprechen, also ich habe natürlich auch an mir enorm gelernt. Sicher habe ich auch meine gesundheitlichen Probleme, Gott sei Dank keine schweren Krankheiten, aber doch Dinge, die einen erheblich phasenweise erfassen. Und auch da habe ich unheimlich viel gelernt und ausprobiert. Also meine Krankenakte, meine eigene, ist doppelt so groß als die meiner längsten Patienten, weil ich halt jede Beobachtung gleich ausgewertet habe und ja. Ja, also was ist denn mein Konzept geworden? Der Rückgriff auf viele alte, ehrwürdige Homöopathen war für den chronischen Bereich, also chronische Krankheiten, Asthma, Neurodermitis, Allergien, chronische Migräne, was weiß ich immer, Rheuma bis hin zum Krebs. Das lösen wir nicht mit Belladonna oder Nux Vomica oder Pulsatilla, sondern das lösen wir mit den mineralischen Mitteln, also mit den Polykresten wie Phosphor, Sulfur, Natrium, Salze, Silicea, Arsenicum, Album und so weiter. Die sind es, die eigentlich am besten tragen, um mit chronischen, also sprich konstitutionellen Voraussetzungen gerecht zu werden. Aber mein Weg wurde, dass ich wegging von den Einzelmitteln, sondern zu den Salzen fand. Also das begann damit zum Beispiel, dass Patienten zu mir kamen mit einem mächtigen Ekzem und natürlich alles sprach für Sulfur, aber es hat nichts genützt. Ne? Und so stellte ich so nebenbei fest, na, der hat ja auch eine Warze. Und dann habe ich gedacht, na, das ist Zykose. Und nun bin ich zu der Auffassung gekommen, dass die Natriumsalze zykotisch sind, also als wichtigstes Natriumsulfuricum. Also habe ich diesen Menschen Sulfur und Natrium kombiniert zu Natriumsulfuricum mit dem Ergebnis, dass das Ekzem vollkommen unter Kontrolle zu bringen war. Das waren viele Fälle, aber ich sehe das ja bei vielen Kollegen noch. Sulfur allein wird groß geschätzt, aber reicht nicht. Also ich habe da einen Satz von Hahnemann zitiert, wo er sagt, es gibt Fälle, wo wir von mehreren Seiten rangehen müssen an einen Fall, also weil zum Beispiel mehrere Miasmen beteiligt sind. Also neben der Psora vielleicht auch die Sykose oder die Syphilinie. Und das rechtfertigt diese, man nennt es auch Doppelmittel manchmal, glaube ich. Also das rechtfertigt diese Kombinationen. Und so hat mir dann er damit schon einen Grund geliefert, das zu machen. Hahnemann hat allerdings später diese Art Arbeitsweise wieder aufgegeben, weil er sich nicht der Vielmischerei schuldig machen wollte, die gerade er ja so heftig bekämpft hat, weil die damalige Medizin alle möglichen pflanzlichen Mittel zusammengemischt hat. Und das wollte er aber vermeiden, weil er auf die Einheitlichkeit, also das Solitäre, gesetzt hat. Aber später sind ja dann doch Leute draufgekommen, mit Calcium Phosphoricum, das einzusetzen oder Natriumsulfuricum. Das war aber schon nach Hahnemann. Vitulkas hat auch geschrieben, für Fälle, wo er eigentlich Phosphor indiziert ist, arbeitet er oftmals viel besser mit Calciumphosphoricum. Also die Kombination scheint viel auszumachen. Und wie gesagt, Hahnemann meinte, es kommen dadurch, die Fälle sind oft verkompliziert durch die Beteiligung mehrerer Miasmen. Und meine Salze, also die ich so gerne nehme, die repräsentieren halt unterschiedliche Miasmen. Ich kam dann zu der Auffassung, dass nicht nur Natriumsulfuricum ein Zykosemittel ist, sondern auch Natriumcarbonicum. Das hat schon der Schwiegersohn von Hering gesagt. Wie ist er denn? Ich weiß nicht. Und so habe ich dann also mich durch die Natriumsalze gearbeitet, habe viel mit Natriumphosphoricum gearbeitet oder Natriumsilicium. Und eine Frau aus Konstanz, eine Homöopathin, hat mich einmal zitiert, indem sie von einem Mädchen sprach, das, ich glaube, einen Hautausschlag hatte und eine Verhaltensauffälligkeit und alles sprach für Silicea, aber dass sie auch vom Verhalten so ein bisschen reserviert und zurückhaltend war, dachte sie, das ist auch Natrium und hat dann meiner gedacht und Natrium-Silicium gegeben. Wunderbares Ergebnis. Und das Mädchen war dann erstmal zufriedengestellt, aber nach ein paar Jahren kam es wieder und war offener und zugänglicher, aber noch hat den Silicea-Charakter gehabt, die Silicea-Problematik und hat die Kollegin gedacht, jetzt probiere ich mal mit Silicea allein und das hat aber nichts gebracht und hat eben das Natrium-Silicium gegeben und wieder kam es zu einem guten Ergebnis. Meines Erachtens sind diese subtilen, durch Kombination gefundenen Mittel von lebenslanger Gültigkeit, wo die Standardhomöopathie eher sagt, ja, wir geben heute Natrium, morgen Silicea, übermorgen Arsen, dann wieder mal Sulfur, dass man sich durch die ganzen Polykreste durcharbeitet, wie es Hahnemann noch empfahl. Und meines Erachtens ist das nicht nötig, sondern wenn wir das von vornherein in eine fixe Kombination einbinden, haben wir für den Patienten meines Erachtens, und das habe ich noch nicht widerlegt, in meiner Arbeit widerlegt bekommen, ein lebenslanges Konstitutionsmittel. Ja gut, also das waren dann die Natriumsalze und dann später habe ich entdeckt, dass auch die Kaliumsalze von großer Bedeutung sind, weil wir alle Menschen so ein bisschen diese kalispezifische Kontrolle in uns tragen, ne? Die Emotionskontrolle, die da im Frontalhirn sitzt und wir uns unterordnen gelernt haben, sozialisiert worden sind. Das sind alles Prägungen von Kaliumcarbonicum und ich habe auch da hier die Kombinationen gemacht mit Kaliumphosphoricum, Kaliumsilicium und so habe ich mir diese Kombinationen zurechtgelegt. Also manche Homöopathen finden es ketzerisch, wenn man so ein Salz nimmt, das nicht wirklich in der Repertorisation auftaucht oder nicht wenigstens dreimal auftaucht. Aber ich habe Fälle, wo ich einfach frisch und frank kombiniert habe, ohne dass das Mittel überhaupt aufgetaucht ist. Und Auftauchen tut es sowieso nicht. Wenn Sie eine Computerrepertorisation machen, dann ist es
Ja.
vielleicht irgendwann auf Punkt 50, auf Stelle 50. Und die Homöopathen der Gegenwart haben halt vorne, was weiß ich, Phosphor und Sulfur arsen und halten das für heilsam, funktioniert, aber nach meiner Erfahrung, bei mir hat es nicht so leicht funktioniert. Und mit diesen Salzen habe ich eine große Freude. Und ja, so habe ich also, kam ich tatsächlich auch noch zu einer kühnen Ansicht, dass ich sage, jeder Mensch braucht zwei Salze, nämlich ein Natriumsalz und parallel dazu ein Kaliumsalz. Die Erklärung, okay, die müsste man ein bisschen jetzt aufbauen, nur mit ganz wenigen Worten. Es gibt die Ansicht, manche haben darüber geschrieben, dass wir alle ein Natriumsalz brauchen oder alle zumindest Natriumuriatkin brauchen, weil wir alle so ein bisschen das reservierte, introvertierte, abgegrenzte haben. Und ich sage, wir brauchen alle auch ein Kaliumsalz, weil wir alle Kontrolle gelernt haben, ne? Kontrolle über uns, Kontrolle über andere, Emotionskontrolle. Und das sind so die Hauptlinien meiner Therapie. Bevor ich das ergänze, ja, beziehungsweise, das kann ich gleich anführen. Das sind das Rückgrat der Therapie. Aber ich brauche natürlich auch Zustandsmittel, ne? Wenn jemand nicht nur einen akuten Zustand, aber hat zum Beispiel einen Tumor, der mit Schwindelerscheinungen einhergeht, da kann ich Konium brauchen und ist auch unverzichtbar, ne? Also, das heißt, ich brauche diese konstitutionellen Grundlagen in Form der Salze. Ich brauche aber auch Zustandsmittel, nenne ich das, die Traumata, Kausalitäten abdecken oder bestimmte spezifische Organausprägungen oder auch Gemütszustände. Ne? Und schließlich braucht man natürlich dringend, und jetzt sind wir am Thema, die Nosoden. Und das ist auch etwas, was ich weitgehend allein so formuliert habe, dass ich die Kalisalze dem karzinogenen Miasma, dem Carcinosinum, zuordne als äquivalent, so wie zur Psora der Schwefel gehört und zur Tuberkulinie das Phosphor oder das Silicea, so gehört meines Erachtens zum karzinogenen Miasma das Kalium. Und so habe ich, so sieht meine Arbeit heute aus. Ich habe natürlich viel Patienten und das ist ein breiter Strom, an denen man seine Erfahrungen überprüfen kann und seine Thesen messen kann. Und dieser breite Strom, ich lebe täglich mit dem Zweifel, ob das wirklich so ist, ob das Bestand hat, ob das für alle anderen auch anwendbar ist. Aber ich muss sagen, es funktioniert fantastisch, mit diesem System zu arbeiten. Und ich bin wirklich glücklich über die vielen guten Ergebnisse bis hin zum Krebs oder die schwere Psychose.
Also kann ich mich inhaltlich auch in vielen anschließen, aber da geht es heute gar nicht darum, was ich dazu denke. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen von den Grundlagen her, bevor wir dann wirklich rübergehen zu Miasmen. Sie haben mir ja gesagt, so gegen Ende der Praxiszeit jetzt im Herbst, sage ich mal, ne, ist so ein bisschen diese tiefere Verständnis gekommen von was Krankheit und Gesundheit eigentlich ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann repräsentieren ja die Kaliumsalze und die Natriumsalze in dem Art, wie sie das schaffen, eben auch zwei der großen Themen des Menschen. Und das ist jetzt mehr so eine Übergangsfrage, da können Sie mich gleich noch korrigieren, aber ist das nachher, sind das auch zwei der Hauptgründe für Krankheit oder
Ja, genau das ist es. Genau. Also ich habe keinen einzigen Patienten mit einem chronischen Problem, sei es chronische Migräne, sei es ein chronisches Asthma, außer bei Kindern, da ist es was anderes, aber bei den reiferen Persönlichkeiten im Mittelalter. Ich habe keinen, der nicht eine belastete, um nicht zu sagen traumatisierte Biografie hat. Ich könnte dazu hunderte von Fällen aufzählen. Und alle die, damit kam ich zu diesem Konstrukt Carcinosin und Kalium, alle die, deren Anamnese mir natürlich ihre Verstrickungen oder ihre Belastungen offenbart hat, alle die sind wirklich reif für das Carcinosinum, ne? Alle sind geprägt durch die Beschädigung ihrer Existenzberechtigung, nennen wir es mal so, sind alle geprägt von dieser karzinogenen Miasma, das also zum einen wohl auch genetisch sein kann, aber zum anderen durchaus auch biografisch erworben sein kann, wenn eine frühzeitige Beschädigung stattfindet. Scheidungskinder zum Beispiel, die in die Zwickmühle geraten, dass sie für ihre überlasteten, ausgelaugten, beschädigten Eltern Verantwortung übernehmen wollen. Das ist so ein typisches Konstrukt. Oder natürlich Missbrauch, Misshandlung, auch Opfer von, was weiß ich, gefährlichen und riskanten Schockzuständen, die also traumatisiert sind. Aber vor allem die beschädigt sind in ihrem eigenen Grundverständnis, die es versäumt haben, sich als liebenswerte und lebenswerte Person anzunehmen. Ne? Zum Beispiel dann in die Anorexie hineingeraten, in ein geradezu selbstzerstörerischen Verhalten lernen. Das ist alles so das Selbstverbot. Das heißt, man darf nicht sein und es ist nicht sein dürfen, und auch nicht glücklich sein dürfen. Das ist karzinogenes Miasma. Und weil eben die Masse meiner Patienten mit den chronischen schweren Verläufen so gestaltet sind, brauche ich auch quasi zu jedem, der so geprägt ist, das Carcinosinum und aus meiner Sicht ergänzende Kaliumsalze. Aber allein die Tatsache, dass wir sozialisiert sind, dass wir lernen mussten, auf gewisse Ansprüche, spontane Wünsche zu verzichten, weil das halt gesellschaftlich nicht gerade machbar ist, ne? Weil wir da auch entsprechend also sozialisiert und auch geprägt sind, bin ich der Auffassung, dass jeder Mensch, zumal wenn er ein Danke ist, dass jeder Mensch ein Kalisalz brauchen kann. Und das Natriumsalz, das ist natürlich die Frage, womit rechtfertigt sich das, dass das auch Basis ist. Meines Erachtens ist die Psychose ja auch in, also das muss ich auch noch sagen, dass natürlich meines Erachtens in jedem alle diese fünf Miasmen, aber das machen wir nachher genauer, aktiv sind, mehr oder weniger. Und die Psychose ist natürlich auch in jedem aktiv, zumal wenn er entsprechende Zeichen hat. Aber vorhin habe ich angedeutet, es gibt die Vermutung, dass jeder Mensch Natrium braucht. Und es gibt die Auffassung von Philosophen oder Psychologen, die sagen, wir leben alle hinter ein bisschen einem Schleier und sind alle etwas abgegrenzt vom anderen. Es gibt nie die vollkommene Übereinstimmung zwischen zwei Menschen, und wenn sie sich noch so vertraut sind, es ist immer da eine kleine Mauer oder auch nur ein Nebel dazwischen, was rechtfertigt, dass wir alle dieses Natrium Eigenschaft haben, nämlich diese Abgrenzung voneinander, das hinter der eigenen kleinen Mauer zu leben, ne? So wie der Thuja hinter seiner Thuja-Hecke lebt, so ist der Natrium auch so eine kleine Mauer. Das heißt, das gehört zum, ich habe es sogar als Erbsünde irgendwo bezeichnet, das gehört, glaube ich, zu den Grundfesten der Existenz eines menschlichen Wesens. Und das, darum leite ich ab, nur das ist natürlich, klingt ein bisschen verwegen, leite ich natürlich ab, dass tatsächlich Natrium und Natrium bei uns alles existenziell vorhanden ist und in jeder Person. Also damit habe ich eigentlich die Rechtfertigung für diesen, ich nenne es diesen dualen Weg, habe das auch versucht, schon schriftlich verständlich zu formulieren. Von Rudolf Steiner habe ich ein Zitat gelesen. Ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, dass er sieht im Menschen walten eine Kraft, die vom Hirn ausgeht und eine Kraft, die von der Niere ausgeht. Die Kraft, die vom Hirn ausgeht, ist ja die Logik, ne, die Ratio, die da das durch das Kalium repräsentiert ist. Und die Kraft, die von der Niere ausgeht, ist die Emotion, ne? Niere, Gefühle, nach rückwärts gerichtet im Meridiansystem. Das ist Natrium. Natrium und Niere sind ja nun eine Einheit. Niere steuert ja den Natriumhaushalt. Also, er sagt, wenn das nicht in der Balance ist, die Kraft, die vom Hirn ausgeht und die Kraft von der Niere ausgeht, dann entsteht Krankheit. Und so ist es wohl. Wenn die Balance einseitig verschoben ist, zum Beispiel in die Selbstkontrolle, dann werden Gefühle nicht mehr richtig ausgelebt und dann kommt es, sagt Steiner so, ne, zur Tumorbildung. Und tatsächlich kennen die Chinesen den blumigen Ausdruck, dass ein Tumor, zum Beispiel ein Mammakarzinom, das sind gefrorene Gefühle. Ne? Also wir haben die Erstarrung von durch nicht ausgelebte Gefühle, durch Krisen, Traumata, Enttäuschungen. Und das steckt. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das, dass wir aus Tumoren eine Nosode machen, ne? Die Krebsnosode? Meines Erachtens ist der Tumor die Materialisation dieser nicht ausgelebten, nicht verarbeiteten Gefühle, also Trauer, Verlust und so weiter. Und ja, und wer das nicht so auslebt, seine Bedürfnisse, seine Gefühle, der ist eben unter dem Kalium-Karzinosin-Diktat und indem er das aus dem Krebs gewonnene, aus dem Tumor gewonnene Nosode ihm geben, antagonisieren wir quasi diese nicht richtige Lebensweise, ne, die oft dahinter steckt, dass es überhaupt zur Krebsbildung kommt, ne, weil die Leute zum Beispiel eine Scheidung nicht verkraftet haben und dann, das habe ich ja auch zur Genüge, und dann kommt der Krebs daher, womit sie sich selber quasi das Leben nehmen, ne. Ich
Ja.
weiß nicht, ob das gut verständlich ist. Es ist komplex, aber für mich logisch, ne.
Na, ich finde das gut. Ich habe ja auch einen sehr starken Fokus selber. Der Podcast dann natürlich auch automatisch raus, wenn ich so viel an den Folgen beteiligt bin. Dieser Wert des Auslösers, also zu verstehen, woher kommen diese Beschwerden überhaupt, ne? Und da kommt vieles von dem, was Sie sagen, greift da wieder mit rein, dass man eben auch schaut, okay, was für Mittel, Konstitutionsmittel nehme ich und woher kommt Krankheit, was ist da vorher gegangen und so weiter. Ich finde das sehr nachvollziehbar und finde das auch sehr gut beschrieben in diesem HZ-Artikel, den ich allen ans Herz lege, die ihn sehen können. Den kann man auch online noch holen, wenn man das möchte, auch separat nur auf diesem Online-Gate, aber sonst besorgt ihr euch vielleicht einfach auch die Zeitung. Oder ich werde natürlich auch alle Sachen, die Herr Trebin geschrieben hat, noch verlinken. Seine Seite in den Shownotes. Da kann man auch raufgehen, die Sachen dann nochmal in Ruhe nachlesen. Ich würde gerne noch auf was Medizinisches kurz eingehen, weil ja interessant ist, das wissen vielleicht auch nicht alle, dass Natrium und Kalium ja nicht nur zwei wichtige Sachen sind im Haushalt, im Körper, auch auf dem Laborebene, sondern ja auch Antagonisten sind. Wie ist das so? Als Mediziner kennt man ja um diesen Natrium-Kalium-Haushalt und wie wichtig der ist auch für einen gesunden Körper. Ist das sozusagen der biologische Teil zu dieser Theorie oder würden Sie sagen, das hat nichts miteinander zu tun?
Doch, dass der Schüssler, der am meisten jetzt diese Salze eingeführt hat, und der hat sie eingeführt nicht aus Arzneimittelprüfungen, sondern aus physiologischen Überlegungen, ne? Weil er wusste, da das spielt für das und das eine Rolle, und so hat er also die Virchow'sche Theorie über die Funktion der einzelnen, die Zellularpathologie von Virchow, da hat er sich drauf berufen und hat schon abgeleitet von der Bedeutung der einzelnen Mineralien, hat er die Wirkung seiner Salze theoretisch abgeleitet. In einem Punkt zum Beispiel habe ich das auch umgesetzt in meiner Arbeit. Es gibt eine Formel von einem gewissen ungarischen Györgi, heißt der, der Das ist auf dem, die, aus der geht heraus, dass der Muskeltonus, die Grundspannung der Muskulatur höher ist, umso höher ist, je höher der Kaliumspiegel ist. Das heißt, der extrazelluläre Kaliumspiegel, glaube ich, wenn der hoch ist, dann ist der, das sind mehrere Elemente drauf, Magnesium und Phosphor und so weiter, aber der Kalium zeigt an, oder repräsentiert die Spannung. Und nun, wenn ich, habe ich diese Kaliumsalze, gebe ich ja viel bei Arthrosen oder Sehnenschmerzen, wo hinter alledem ein vor allem nächtlich aufgebauter Muskeltonus oder Bandscheibenschäden diese Strukturen beschädigt, ne? Die Arthrose produziert, die Sehnenansatzprobleme produziert. Und wenn ich jetzt Kalium homöopathisch gebe, antagonisiere ich das. Das heißt, ich nehme die Spannung runter. Und somit habe ich viele Arthropathien damit erfolgreich behandeln können. Die Rizarthrose zum Beispiel oder wie gesagt, die Nackenbeschwerden und die LWS-Syndrom, die Gonarthrose. Also da spielen die Kaliosalze eine große Rolle, weil sie eben in physiologische Gegebenheiten eingreifen. Ne? Das war ja das, wovon Sie gerade ausgegangen sind, dass das ja auch biologische Ursachen hat, auf die wir aufbauen. Beim Natrium, naja, da ist es, da kann ich es nicht so sagen. Mir ist nur klar, dass das Natrium von der Niere kontrolliert wird und ja, hier auf diesen Nierenkreislauf oder das Nierenstatus Bedeutung hat, damit auch zum Teil den Hypertonus regelt, also Bluthochdruck und so weiter. Also da bin ich schon dran, nah dran. Ich habe auch einen eigenen Aufsatz geschrieben. Oder, nee, der ist, glaube ich, noch. Ja, doch, den habe ich schon auf meiner Website. Über die physiologischen Grundlagen, die diese Mittel betreffen. Übrigens, ein Hinweis auf meiner Website, Sie wollen es ja später noch angeben, sind die meisten Aufsätze abrufbar, archiviert und abrufbar.
Vielleicht noch für die Leute, die sich ein bisschen mehr interessieren, vielleicht haben Sie auch noch ein paar gute Tipps. Ich kenne nur, also neben den Standard-Materia Medica, wo ja alle die Sachen drin sind, und das Schüssler-Buch, was ich auch gelesen habe, kenne ich noch ein anderes Buch, was ich jetzt eigentlich gerade gesucht habe nebenbei, aber auf die Schnelle finde ich es nicht, vom Heinz Wittwer, und da haben noch mehrere dran geschrieben an diesen Mitteln, die eben so zusammengesetzt sind. Da sind auch so Ferrum-Arsenicosum und so weiter drin. Ich finde es jetzt gerade nicht, leider. Ich werde es aber noch nachreichen, wenn ich mich daran erinnere, und werde das auch noch in diese Shownotes schreiben. Aber gibt es noch irgendein gutes Buch, was Sie sagen, das muss man auch gelesen haben, wenn man sich jetzt zum Beispiel, weil zum Beispiel nicht alle Kaliumsalze sind ja so geprüft. Ich habe zum Beispiel vieles von Kaliumsilikata mir zusammengeholt, auch nachher aus dem Seideneder und so, weil ich mit dem nicht zufrieden war. Und mit dieser Kombination aus hier ein bisschen, da ein bisschen und da ein bisschen ist ein super Arzneimittelbild entstanden, was ich auch finde, dass man gut verschreiben kann. Bei Natriumsilikate habe ich hier eine Prüfung von den Graphs, was ich gelesen habe, wo sehr viel darüber zu tun ist. Aber gibt es so ein Buch, wo ich sagen, da muss man unbedingt noch reinschauen, für diese zusammengesetzten Kalium- und Natriummittel gut zu studieren?
Also zum einen muss ich sagen, diese Generation von Kent, auf die ich vorhin mich berufen habe, die hat, glaube ich, unheimlich viel experimentiert mit solchen Salzen. Da gibt es, was weiß ich, Strontium, Phosphoricum oder sonst was. Ich dachte, das jetzt nur, wenn Sie in der im Angebot von Remedia, ne, Remedia in Österreich nachsehen, der hat all diese Salze in einer ungeheuren Vielfalt. Und wenn ich bei ihm nachfrage, wer zum Beispiel der Autor von diesem Lesen ist, dann weiß ich das gar nicht. Der hat es nur irgendwie wahrgenommen und hat es umgesetzt. Also ich tatsächlich über Natriums- und Kaliumsilizium, das hat ja Kent selber eingeführt. Da gibt es das Buch Neuere Arzneimittel der Materia Medica von Kent. Diesen Dingen, aber man weiß nicht wirklich, was ein Spezifikum dieser Mittel ist. Also manche Mittel haben ein Spezifikum. Zum Beispiel Natriumsulfuricum bei nasskaltem Wetter, ne? Oder Kaliumphosphoricum, die massive Erschöpfung. Aber die anderen, also ich habe mal ein bisschen aufgelistet, was so ein kleines Mittel speziell hat. Aber letztlich kann man ruhig davon ausgehen, dass es das Zusammensetzen ausmacht. Das heißt, Kaliumarsenicosum, da bringt das Kalium seine Qualitäten rein und das Arsen, ne? Aber dass das für sich ein Spezifikum hat, das ist relativ gering ausgeprägt. Also da habe ich nicht allzu viel gefunden. Natrium, Phosphorium, der goldgelbe Zungengrund, oder bei Skoltenfurcht vor Telefonaten, vor Telefonklingeln. Also ich meine, die Skolten hat ja, Jan Skolten hat ja sehr viel auch, oder auch Sankaran, die haben Springer auch, Wolfgang Springer, haben diesen Mitteln oft sehr subtile Charakteristika zugeschrieben, die meines Erachtens, also für mich persönlich zu subtil sind, weil es zu gefährlich ist, hier aufgrund einer feinen Gemütslage zu urteilen. Da unterliegt man gern der Fehlinterpretation. Also ich, wie gesagt, kombiniere es gerne aus den Grundbestandteilen, über die man ja wirklich genug weiß. Und ja, das ist
Sehr
aber
gut.
wie gesagt, allzu subtil. Also Skolten hat da sehr viel Feinheiten geschrieben, aber allzu subtil muss ich das nicht auswerten, denn es ist oft eine Falle. Ne? Man interpretiert was zu viel hinein und dann geht man auf die falsche Fährte. Und das wollte ich nur sagen, mir ist es auch natürlich in jedem Falle lieber, ich habe handfeste Gründe, zum Beispiel wenn mir einer von Sonnenlichtempfindlichkeit oder Herpes labialis erzählt, oder labilen Darm mit viel Gasbildung, dann weiß ich mehr, was ich dem geben muss, als wenn ich sein Verhältnis zu seiner Schwiegermutter analysiere, wie das oft der Fall ist. Also die inneren familiären Strukturen werden sehr subtil aufgenommen und das ist mir dann ein bisschen zu gefährlich oder zu glatt, oder da rutscht man leicht drauf aus.
Sehr gut. Ich habe das Buch inzwischen gefunden, kenne aber dieses Buch von Kent erstaunlicherweise nicht. Ich habe sehr viele Bücher und auch sehr viel schon geforscht, aber diese neueren Homöopathie-Arzneibilder
Ja,
von
da kurz
kenne
darf ich
ich.
sagen, das ist so, dass da sehr viele Details drinnen sind, aber so den großen Bogen, so wie wir zum Beispiel den Arsenika verstehen oder den Phosphoriker, diese Essenzen, die kommen nur schwerlich dabei heraus. Ne?
Ja. Also, ich habe das Buch gefunden, es ist von Wolfgang Springer und Heinz Wittwer, ist im Haug Verlag erschienen und
Genau.
heißt Kombinierte Arzneimittel in der Homöopathie. Und da sind eben einige drin. Ich finde, das ist also nichts gegen das Buch, weil das auch gar nicht jetzt als Kritik rüberkommt. Na, aber das ist ein also es ist ein zusätzliches Buch, wenn man die Arzneien schon kennt, aus meiner Sicht. Also
Naja.
es reicht aus meiner Seite nicht aus, das Buch zu holen und dann der Meinung, man wüsste alles über das. Aber wer vor allen Dingen so seltene Sachen sucht wie Alumina silicata oder eben Ferrum arsenicosum oder auch Calcium silicata, wo ich zum Beispiel das nur als Epilepsiemittel kannte, der kriegt da noch mal ein paar neue Hinweise auf das. Genau, aber das soll auch keine Werbung sein für dieses Buch, aber ist, genau, sehr gut. Ich finde das sehr interessant. Ich habe interessanterweise in den letzten 2 Jahren eine ähnliche Reise gemacht. Das hört man ja auch schon daran, dass ich mich zum Beispiel mit Kaliumsilikate oder Natriumsilikate beschäftigt habe, weil ich eben auch gemerkt habe, dass oft nach Natrium Muriaticum es nicht genug weitergeht für mich. Also ich
Ja,
habe da
genau.
ähnliche Effekt gemacht und arbeite ja viel mit den Nosoden und habe mit den Nosoden auch nicht den Erfolg gehabt, wo ich dann, wenn ich sozusagen ein Stück nach links gegangen bin zu Natriumphos oder ein Stück nach rechts gegangen zu Natriumsulf, plötzlich weil ich gesehen habe, okay, ist aber ein Natriumpatient. Also ich bleibe dabei, ich wechsle da jetzt nicht weg, das ist nicht irgendwas Neues, ne? Und erstaunt war, wie gut das war. Ich erinnere an einen Fall mit chronischer Sinusitis, wo ich wirklich viel gemacht habe, also ähnlich auch, ne? Natrium gegeben, Silicea gegeben, dann irgendwie 2, 3 Nosoden, kein Erfolg hatte und dann über Kaliumsilikata innerhalb von ein paar Tagen war dieses jahrelange Thema einfach weg, wo ich dachte, ja, da warst du immer wieder nah dran, aber den Kern hast du halt nicht erwischt von dieser Erkrankung. Also insofern kann ich das auch bestätigen, dass ich finde, bei diesen, wenn man mal in der Nähe davon ist oder schon eine gute Wirkung hatte von Kaliumcarbonicum oder von Natrium, da auch sich nicht zu weit weg zu bewegen oder gerade auch wenn dann die Nosode nicht passt oder nicht wirkt. In dem Fall hatte ich auch, weiß ich noch, Carcinosin probiert, was auch keine Wirkung gegeben hatte. Ne?
Also ich möchte noch ergänzen, dass ich das in der Anfangszeit, wo ich in diese Entwicklung reinkam, zum Beispiel gesehen habe, ich gebe jemandem Natrium-Muriaticum, nach 3 Wochen kommt er wieder und hat Silicea-Zeichen. Gebe ich ihm Silicea, nach 3 Wochen kommt er wieder, hat er Natrium-Muriaticum-Zeichen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, der ist Natrium-Silicium. So einfach war das. Und noch etwas zu dieser Vielfalt von Salzen, die es gibt. Ich habe es vorhin erwähnt. Ich habe viele ausprobiert, Arsenum, Sulfuratum, Flavum oder was weiß ich, sehr schöne Mittel. Aber letztlich habe ich mich reduziert, das klingt jetzt wirklich schon verwegen, auf 6 Natriumsalze und auf 6 Kaliumsalze. Darunter sind so auffallende Dinge wie, also Aurum muriaticum natriuratum, ein ganz großes Mittel, das ich ein bisschen vernachlässigt habe für einige Jahre, aber in der letzten Zeit mit Riesenerfolgen wieder eingesetzt habe. Und etwas, was jetzt nun fast keiner kennt, Mercurius chloratus natronatus, ist für mich die einzige Darreichungsform im chronischen Falle von Mercurius. Es gibt Mercurius sulfuricus, Mercurius phosphoricus, Mercurius irgendwas, alles, gibt's alles, aber dies ist für mich tatsächlich, also ich reduzierte mich dann in den letzten Jahren auf diese 6 Mittel. Sie sind nicht identisch, die 12 Mittel, sie sind nicht identisch mit den Schüsselsen Salzen, aber sie sind nahe dran. Und ein ganz großes Mittel wurde noch in den letzten 7 Jahren Kaliumiodatum, ein Riesenmittel bei rheumatischen Beschwerden, bei Herzrhythmusstörungen und vielem anderen. Und zuletzt, das habe ich in meiner eigenen Corona-Erkrankung erlebt, Kaliumbichromic. Wir kennen es ja nun als gutes Sinusitis-Mittel bei zähem Schleim, aber es hat eine viel weiterreichende Bedeutung und es ist ein fantastisches Arznei. Es hat aber auch schon Clark als eines der größten Mittel der Materialetik bezeichnet. Man möchte es nicht glauben, aber es ist das. Also das sind nochmal Entdeckungen gewesen. Einerseits Mittel, die man so nicht intensiv kennt, andererseits reduziert und wie gesagt so Strontium, Arsenikum oder was weiß ich jetzt, habe ich dann weggelassen, weil ich sehe, man muss natürlich eins wissen, es gibt viele Similes, ne? Man kann
Ja, genau.
mit manchen Mitteln über lange Strecken sehr gut fahren und nach ein paar Jahren entdeckt man, man steht wieder vor der Wand, das kann es nicht auf Dauer gewesen sein. So habe ich also etliche Sachen ausprobiert mit gutem Erfolg, aber dann festgestellt, na, es reicht nicht ganz. Aurum Phosphoricum ist mal ein großes Mittel bei mir gewesen, bin ich aber wieder weggekommen. Wie gesagt, da muss man aufpassen und ein Urteil darüber, das ist fast in einer Generation gar nicht zu schaffen, was wirklich von Bedeutung ist, weil, wie gesagt, über viele Jahre kann das gut gehen und dann sieht man, nein, dann mal nah dran, aber es ist noch nicht das Ende gewesen.
Und das ist eine super Überleitung. Genau da gehen wir jetzt an die Miasmen. Ich bin immer wieder in Interviews, aber wenn ich auch interviewt werde oder wenn ich über Miasmen spreche, deshalb habe ich gesagt, oh, wir passen gut zusammen, den muss ich unbedingt einladen, war am Ende in seinem HZ-Artikel der Zitat: Ich möchte kein Arzt sein ohne Homöopathie, hat mal jemand gesagt. Und ich ergänze, ich möchte kein Homöopath sein ohne Miasmenlehre. Und das ist etwas, was ich gar nicht so sehr vertiefen will. Die Leute, die den Podcast hören oder hören wollen, werden das hören, wenn sie es möchten. Da werde ich ausführlich darüber besprechen, was ich daran sehe. Aber heute geht es ja um Dr. Trebin. So, vielleicht, dass wir da genau das aufgreifen. Wo ergänzt jetzt das, was wir schön als Grundlage jetzt ausgearbeitet haben, zusammen die Miasmenlehre, dieses Verständnis oder die Arbeit in der Praxis?
Ja, ich höre immer wieder von Kollegen fast vorwurfsvoll, dass die Miasmenlehre Blödsinn ist und es gibt 50 Miasmentheorien und keine trägt. Ich hatte mal vor einigen Jahren in der AHZ große Leserbriefdiskussion, war freundlich und aber sportlich geführt, ne, wo ein renommierter Kollege gesagt hat, er möchte diesen Miasmengriff abschaffen und nur davon sprechen als Folgezustände chronische Erkrankungen. Dann habe ich auf einem Kongress, der internationale Köthener Erfahrungsaustausch 2016, mal einen Fall vorgestellt, um zu zeigen, was ein Miasma eigentlich ist. Den darf ich Ihnen kurz schildern, ja? Weil er ist, ich habe ihn schon öffentlich öfter veröffentlicht. Also, ich habe einen Vortrag gehalten beim Kinderschutzbund über Naturheilkunde und Homöopathie. Und am nächsten Morgen ruft ein Herr an und sagt, meine Frau war auf diesem Vortrag und ich weiß jetzt, Sie sind der einzige Mensch, der mir helfen kann. Ja, meine Helferin hat gesagt, das mag schon sein, aber ich habe keinen Termin für Sie, ne? Eine Neuaufnahme. Aber der Herr hat es geschafft, dass er am gleichen Tag noch zu mir kommen konnte. Gut, ein kürzerer Termin. Also, es kam ein feiner Herr, Mitte 60, gut gekleidet. Warmherzige Ausstrahlung, heftiger Händedruck. Und es war eigentlich dann klar, da kommt jetzt einer, der ist jetzt der Herr hier. Und ich bin der Subunternehmer, der jetzt einen Auftrag zu erfüllen hat. Ne? Also mit diesem freundlich verbreiteten Eindruck, jetzt habe ich was zu leisten, ne? Der Auftrag. So, wer sei er denn und was hat er für ein Problem? Das Problem sei, dass er unter furchtbaren Nächten leide. Er wacht jede Stunde aus mit schrecklichen Träumen und er hat keine Hilfe. Wer ist er denn? Also er ist ein Unternehmer. Er handelt mit Baumaschinen und verkauft oder verleiht sie, wo allein das Rad größer ist als ein ausgewachsener Mensch. Also ein Riesengeräte. Und ja, er sei ein temperamentvoller Mensch. Er könne seinen Betrieb schreien, dass die Wände wackeln, wenn seine Mitarbeiter nicht funktionieren. Aber wenn er im Fernsehen von hungernden Kindern liest, kommen ihm die Tränen. Ja, also was noch? Ja, gut, das Liebesleben mit seinen Mitte 60 ist keineswegs abgeschrieben. Das genießt er noch recht. Ja, gut, also so stand ich da. Habe ich gedacht, ja, gestresster Unternehmer, Nuxvomica, wird ihm schon helfen, ne? War nichts, nach 2, 3 Tagen kam er wieder. Na, ich habe noch keine richtige Anamnese machen können. Was fehlt ihm? Ist er denn sonst gesund? Ja, er ist sonst gesund. Ein bisschen ein Hautausschlag am Unterschenkel. Na, habe ich gedacht, Erwachen zu jeder Stunde, steht im Repertorium Sulfur und Hautausschlag passt auch, gibst ihm Sulfur, kam er wieder. Ich habe jetzt nicht mehr geschlafen, weil ich wusste, er kommt wieder und ich habe nichts mehr zu bieten. Ne? Also beim dritten Termin habe ich noch nach seiner Familie gefragt. Ja, hat er gesagt, seine Mutter ist mit 40 am plötzlichen Herztod gestorben. Da ging bei mir das Licht an und ich wusste, was ich ihm geben musste. Medorino war die Geschichte. Plötzlicher Herztod in Familie, in der Familie oder auch am, ja, koronare Herzerkrankung. Und es hat funktioniert und er war geheilt von der einen Gabe. Und wenn ich ihn später mal immer wieder getroffen habe beim der Konzerthalle oder sonst wo, hat er sich lebhaft bedankt, wie gut ich ihm damals geholfen habe. Nun, was ist dieser Fall? Er zeigt alles, was Meteorin ist, die Übertreibung mit seinen großen Baumaschinen, kann man so interpretieren. Die extreme Stimmungsauslenkung, ja, das Extreme, die Dominanz, indem er mich so quasi zum Subunternehmer deklariert hat und schließlich auch noch die lebhafte Libido, das ist alles Medurinum. Und da habe ich den Kollegen gefragt, wo ist denn das die Folge einer chronischen Gonorrhoe? Das hat doch damit gar nichts mehr zu tun. Ne? Das heißt, hier ist ein Geist wirksam, die Essenz dieses Miasmas ist hier wirksam und daran erkennt man, dass eine Nosode zum Beispiel wie Medurinum nicht nur zuständig ist für ein einzelnes Symptom, wie zum Beispiel eine Gonarthritis einseitig, Kniegelenksergust, wo es immer gut funktioniert, sondern das sind ganze weltanschauliche Gegebenheiten und philosophische Gegebenheiten, die da drin liegen. Wenn ich zum Beispiel einen Unternehmer, einen erfolgreichen Unternehmer sehe, dann ist der immer Medurinum, weil also als Teil seiner Behandlungslinie, weil das genau dieses Expansive, das ein ehrgeiziger Unternehmer haben muss, der Wunsch, sich auszuweiten, weil das vom Medurinum am meisten repräsentiert ist. Also hier wollte ich sagen, mit dem Begriff Folgezustände chronischer Erkrankungen ist wirklich nichts erreicht. Ne? Das ist viel zu wenig. Und so hat jedes Miasma, jede Nosode, ihr weitreichende Bedeutung, Syphilinum, das destruktive Element, das kann man, ja gut, man weiß, die Syphilis ist zerstörerisch, aber dass auch der Mensch, der Geist, eine Mordzerstörung auch nach außen aufweist, das ist halt einfach in diesem Miasma drinnen. Psora, die Schwäche und die Verzweiflung, wo ist denn das beim grätzebedingten Hautausschlag rechtfertigt, ne? Tuberkulini, die kreative Verausgabung und Erschöpfung, das Schöpferische, das, ja, das weiß man vom, also vom, der Zauberberg von, wie hieß er denn, Mann, Thomas Mann, der Zauberberg von Thomas Mann, Entschuldigung, da ist das ja auch wiedergegeben, die Lebenslust, die Tuberkulinum haben kann. Ja? Also
Genau.
diese Miasmen repräsentieren also ein ganz großen philosophischen Überbau. Und nun ist die Frage, was kann man aber damit machen? Ne? Also zum Beispiel hilft es mir ja leicht, organisch bedingte Zustände mit einem Miasma zu verbinden und damit auch mit den Mitteln, die das Miasma repräsentieren.
Genau.
Chronische Atemwegserkrankungen, da denkt man natürlich an Tuberkulinum, Harnwegs, Urogenitalinfekte, denkt man natürlich an die Psychose, Herz, Knochen, schwere Gelenksgeschichten, denkt man an die Syphilinie, an Aurum. Und so ist das halt. Die Psora habe ich schon erwähnt, die Schwäche und die Minderwertigkeit und die Verzweiflung. Also das heißt, das Bild, das mir der Patient bietet, nicht nur von seinen detaillierten Beschwerden, Symptomen, sondern auch vom ganzen Persönlichkeitsporträt, da kann ich schnell mal ihm schon ein bisschen zuordnen zu einem der Miasmen. Wobei, das kann ich gleich an dieser Stelle erklären, wenn man gängige Darstellungen liest, dann gibt es da 1000 Mittel und jedes wird irgendeinem Miasma zugeordnet. Mit solch einer Darstellung kann ich nichts anfangen. Was will ich damit machen, wenn jemand sagt, Phosphor ist 5 miasmatisch? Ne? Wir sprechen jetzt von diesen 5 chronischen Miasmen, also Psora, Tuberkulinie, Psychose, Syphilinie und Karzinogenie. Was kann ich damit anfangen, wenn Phosphor 5 miasmatisch ist? Oder Sulfur, also die großen Mittel, quasi alle Miasmen abdenken und alle pflanzlichen Mittel auch vielleicht irgendwie zutun. Das ist für mich viel zu uferlos. Ich habe mein eigenes Miasmensystem ziemlich reduziert. Also zum Beispiel, ich erzähle das jetzt, ich habe da auch so ein Miasmenleiter dargestellt und auch ein Miasmenpentagramm irgendwo auf meiner Website ist, das zum Beispiel anzeigt, dass nicht jedes Miasma eine gleiche pathologische Tiefe erreicht. Also Psora zum Beispiel, da verhalten sich die Krankheiten im oberflächlichen Bereich. Nicht sonst Haut- und Juckreiz und Schwäche oder Infektanfälligkeit. Aber die wahren destruktiven Dinge wie destruktive Arthrosen oder schwere oder Krebstumore oder schwere neurologische Erkrankungen, das kann nur die Syphilinie oder auch die Karzinogenie repräsentieren. Das heißt, wir haben eine Abstufung von der Psora aus der oberflächlichsten Ebene über Sykose und Tuberkuline als die etwas tiefere Ebene und schließlich zu den destruktivsten Miasmen, die Syphilin und die Karzinogenie. Das habe ich mal für mich so formuliert in einem Miasmenpentagramm. Ist auch wichtig, dass man das mal bedenkt, ne? Also zum Beispiel eine schwere Pathologie, da denke ich da lieber an Arsen und Aurum, aber wenn es bloß ein bisschen Schnupfen geht, dann bleibe ich gern bei der Psora und den zugehörigen Mitteln. Und dann habe ich natürlich die Zuordnungen sehr reduziert. Also ich habe zum Beispiel für mich beschlossen, also wie gesagt, das ist meine Arbeitsstruktur und ich versuche jetzt sie zu vermitteln und ich hoffe, dass andere sie auch nachvollziehen können, dass ich jedes dieser Polykreste nur einem Miasma zuordne. Also Phosphor ist Tuberkulinie und nichts anderes aus meiner Sicht. Aurum ist Syphilinie und nichts anderes. Bei der Sykose haben wir Thuja, Lycopodium sepia, aber auch die Natriumsalze in allererster Linie. Das ist auch eigene Behauptung. Bei der Karzinogenie haben wir nur die Kaliumsalze, also den Kaliumanteil. Ja, und das war's. Dann haben wir sie schon alle durchgebrochen. Bei der Syphilinie habe ich Mercurius, Arsen und Aurum für verschiedene Ebenen zuständig. Mercurius zum Beispiel bei oberflächennahen Schleimhäuten, Arsen mehr im mittleren Bereich Herz und Intestinum und Aurum im wirklich tiefen Bereich Herz, zentrales Nervensystem, Knochen, Gelenke. Also da haben wir drei Ebenen, die ich so ansetze. Jawohl. Und genau also wie gesagt, dann kann ich aber eindeutig sagen, da habe ich einen Patienten, der unter chronischen Ängsten leidet. Er ist ein Fall für Kaliumphosphorikum, aber ich komme an Grenze. Ich schaffe es nicht ganz. Dann gebe ich Tuberkulinum und die Sache hat sich. Oder ich habe gerade bei der Karzinogenie ist es funktioniert, dass jemand hat massive Verspannungen im Nackenbereich, der ganze Schulterarmbereich bis zu den Händen ist arthrotisch und entzündet. Ein Kaliumsalz reicht nicht ganz. Dann gebe ich Carcinosinum und ich löse damit erheblich was aus, weil diese ganzen Verspannungen, die dazu führen, dass die Gelenke so leiden, entstehen über Nacht. Über Nacht arbeiten die meisten Menschen, arbeiten nur das auf. Das Unterbewusstsein dringt vor zu alten Traumata und die eben durch Carcinosin aufgelöst werden, die auf biografischen Erfahrungen beruhen. Und also da sehen wir mal, wie sich mit diesen Strukturen schön arbeiten lässt und zwar zielstrebig arbeiten lässt. Gell? Ja, das ist ungefähr so meine Grundstruktur mit den Miasmen.
Ja, finde ich sehr gut. Ich finde, da sind ein paar Sachen drin, die ich gerne noch fragen würde, weil die auch für mich so ein bisschen interessant sind, weil nicht ganz das, was ich auch kenne. Ich würde gerne mal darauf eingehen, oder was auch meine Erfahrung ist, ist, dass eine Nosode allein einen Fall nicht heilt. Sondern die Nosode eigentlich ein ergänzender Teil ist, zum Beispiel nach einer Konstitutionsbehandlung. Oder wir haben bei uns in der Schule auch, dass wir manchmal einen Fall mit Nosoden eröffnen. Also, dass wir nicht mit einem Natrium anfangen, sondern denken, okay, der Fall ist von Anfang an schon so belastet. Wahrscheinlich braucht es ja eh irgendwann Carcinosin, also fangen wir direkt damit an. Schlussendlich braucht es eigentlich sehr oft diese Kombination, wie Sie das jetzt gesagt haben. Das ist auch genau in meiner Erfahrung so. Und ich glaube, dass was sehr gut rausgekommen ist, dass im Laufe der Zeit Sie in einigen Bereichen auch diese Reduktion gemacht haben. So erklärt sich wahrscheinlich auch gleich der nächste Punkt, weil was ich mich immer gefragt habe, das ist vielleicht auch meiner jungen Art zu schreiben, was ich immer dachte, ja, wieso haben wir denn von diesen potenten Mitteln nur fünf? Also Ich habe das immer gedacht, ja, wenn Dinosaurier sind so großartig, die haben mir jetzt mal ganz deutsch gesagt, schon so oft den Hintern gerettet in der Praxis, wenn ein Fall nicht so lief, wie ich das gern hätte. Da ich dachte, wieso haben wir keine Nosoden mehr? Ne? Ich habe jetzt hier gerade zwei Bücher liegen von den Darmnosoden, die studieren wollte oder will, wo ich dachte, ja, es braucht doch eigentlich dann, wie bei den Natrium, eigentlich noch mehr diese Varianten, dass man zum Beispiel dann, ich träume jetzt mal irgendwas, dass man irgendwie zwei große antipsychotische Nosoden hat, zwei große antituberkulare Nosoden hat, wie zum Beispiel Bacillinum und Tuberculinum mit einem verschiedenen anderen Fokus. Oder haben Sie das Gefühl, und ich denke, die Antwort ist eher so, so wie ich das bisher verstanden habe, bei Ihnen braucht es das gar nicht. Wir müssen nicht noch die Masernosode, die Typhusnosode, die, ich weiß nicht, Pestnosode oder eben 17 Darmnosoden, das braucht es alles nicht. Wir haben mit den großen miasmatischen Nosoden eigentlich das abgedeckt, nachher in einer viel tieferen Ebene, als das vielleicht diese anderen Arzneien je machen könnten.
Ja, das ist richtig. Es gibt ja diese Massen von Nosoden gegen alles Mögliche. Borreliennosode, FSME-Nosode, Masern, Impfnosoden und so weiter. Die Elektroakupunktur nach voll arbeitet ja viel damit und wir behandeln alles mit diesen Detail- oder organspezifischen Nosoden. Das ist okay, ist nicht meine Arbeitsweise. Aber für die Hauptlinien glaube ich, dass diese fünf, die ich angesprochen habe, wirklich nicht nur so, ja, einzeln zum Wirken kommen, sondern dass wir alle von all diesen fünf mehr oder weniger schon betroffen sind. Also ich hatte die Spezifika, ich habe einen schönen Fall gehabt von einer Patientin, das war eine meiner ersten Erfahrungen, die kam mit einer schweren pustulösen Akne im Kinnbereich, hat alle Strategien schon durchgemacht, nichts hat genützt und die Anamnese hat ergeben, das war sehr schnell zu erfahren, dass sie das fünfte Kind war und ihr in der Familie und ihr Vater starb zum Zeitpunkt ihrer Geburt an Tuberkulose. Ne? Das heißt, er war wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Zeugung schon tuberkulosekrank und hat ihr dieses Miasma nicht gegeben. Sie war die Einzige, die davon betroffen war, von dieser schweren pustulösen Akne. Und eine Dosis Tuberkulinum hat das wirklich rasch beseitigt. Kurz noch drauf, Sie haben vollkommen recht, eine Nosode allein schafft es nur ausnahmsweise. In dem Fall war es gut. Sie kam aber später mit einer Phosphorsymptomatik noch daher, irgendwie Herzprobleme bei Linkslage. Da war ich noch relativ jung und auch ein frischer Homöopath gewesen, aber auch das haben wir gut hingekriegt damit. Aber mit dem Medorino-Fall von vorhin, das ist natürlich schon was Außergewöhnliches, wenn eine Gabe einer Nosode das alles löst. Sie sind halt der Joker, ja, das Ass im Spiel, ne? Einsetzen, den wir früher oder später immer brauchen, aber vor allem dann, wenn wir merken, wenn wir nicht richtig weiterkommen. Nosoden haben drei Wirkeffekte. Das eine ist, es kann einen Fall fantastisch voranbringen, an dem man sich mit den oberflächlich oder vordergründig wirkenden Salzen abgearbeitet. Es kann aber auch ungelöste, unbeantwortete Probleme völlig provozieren. Also das heißt, Carcinosin oder Syphilium kann mächtig was aufwecken, was im Patienten noch nicht beantwortet ist. Oder es bewirkt zunächst gar nichts, aber die nächsten Gaben der geeigneten Mittel bringen besser voran. Also sie lösen halt Blockaden auf, aber wie gesagt, tückisch ist, wenn man, darum fange ich mit den Nosoden nicht an, nur im Ausnahmsfalle, wenn es ganz offensichtlich ist. Aber ich meide es, weil eben vieles im Patienten noch schlummert, wo wir auch noch keine Antwort darauf gegeben hat und dann provoziert man das heftig und dann beschwert er sich beim nächsten Mal. Auch eine Rede ist ja oft davon von der HIV-Nosode, AIDS-Nosode. Meines Erachtens braucht es die nicht, denn das, was HIV ausmacht, ist mit den bereits vorhandenen Miasmen gelegen. Also die Psychose und die Karzinogenie sind da sicher ganz tief beteiligt, weil es ja eine massiv destruktive, potenziell destruktive Erkrankung ist. Das heißt, wir greifen da zu den tiefer wirkenden Miasmen und Nosoden. Und es braucht keine eigenständige, meines Erachtens. Gell?
Ja, super. Vielen Dank, dass wir da noch ein bisschen tiefer gehen durften. Ich finde, das war ein super Überblick, den wir bekommen haben über die Miasmen, wie Sie sie anwenden. Und ich würde gerne noch einen letzten Punkt machen und dann leiten wir langsam zum Ende über. Weil was ich finde, was den großen Unterschied macht, Und damit mag ich mich auch gar nicht, ich glaube, das ist, da rede ich auch für Sie mit, ich mag mich da gar nicht über unsere Kollegen stellen, sondern das einfach nebendran als eine andere Möglichkeit auch wirklich erklären und nicht der Meinung, also will damit auf gar keinen Fall sagen, wir machen es richtig und die anderen machen es falsch, dass das nochmal ganz klar ist, bevor ich das jetzt sage. Aber was mir immer wieder auffällt, ist, dass eigentlich ohne Miasmen zu arbeiten, auch ohne dieses Konzept hinten dran zu arbeiten, oder sagen wir mal vielleicht noch allgemeiner, ohne überhaupt irgendein Konzept, wo will ich überhaupt hin mit dem Patient? Wie tief habe ich eigentlich seine Krankheit verstanden? Gerade wenn der vielleicht nicht ganz klar auf der Auslöserebene liegt oder alle meine Beschwerden haben angefangen mit der Scheidung, ne? Wenn das ein komplexer Fall ist, wie wir es ja viel häufiger haben in der Praxis, ist eigentlich die Nachhaltigkeit ohne miasmatische Arbeit, ohne nur die korrekte Anwendung von Nosoden oder dann die tiefen Konstitutionsmittel eben gar nicht gewährleistet. Das sehe ich auch in meinen Fällen, wenn ich manchmal denke, wieso mache ich eigentlich jetzt hier seit 3 Monaten mit diesem Fall rum? Und dann gucke ich drüber und sehe, ja gut, da hast du auch noch keine Nosode gegeben. Hast du überhaupt verstanden, was der für ein Miasma hat? Und plötzlich gebe ich dann so ein Tuberkulinum, der Fall dreht sich nochmal oder heilt dann und dann denke ich, ja gut, da hättest du dir jetzt auch 2 Monate Arbeit sparen können. Und was mir dann oft ist, wenn ich mit Fällen denke, ja, der ist nicht so komplex, da braucht es jetzt keine Nosode, da gebe ich dann Milchmittel oder gebe ich auch eine Pflanze und so und dann läuft das nicht und nach 3 Monaten kommt er wieder eigentlich mit denselben Problemen. Und ich denke, ja, richtig weiter sind wir nicht gekommen. Also mir fällt das immer wieder auf, wenn ich, auch wenn das sehr selten passiert, aber immer mal wieder lasse ich dann die Miasmen auf der Seite, weil ich das Gefühl habe, ja, komm, ist einfach hochpsorisch. Wird nicht viel dabei rauskommen, muss ich jetzt nicht da mit einem Psorinum oder so rumarbeiten. Und immer wieder passiert es mir denn, dass ich eben diese Nachhaltigkeit, dass der Fall einfach mal ein Jahr lang kommt, dann mal wieder, ja, ich habe mal wieder einen Heuschnupfen, aber mir ging es jetzt ein Jahr super, dann wiederholt man Psorinum oder was halt gerade passt und dann ist er in einem Jahr wieder da und hat es eigentlich gut. Das gelingt mir nahezu nur, wenn ich den Fall auch wirklich miasmatisch in der Tiefe verstanden und behandelt habe. Und ich denke, vielleicht können Sie das von Ihrer Seite aus nochmal verstärken. Vielleicht auch warum oder sonst aus der Beobachtung, wie nachhaltig es ist, wenn man eben mit dieser Methode arbeitet und wie wenig verschiedene Arzneimittelwechsel es dann eben tatsächlich auch benötigt.
Also ich komme ja aus der Standardhomöopathie und ich verfolge durchaus die Arbeit der Kollegen. Also ich gehe auf Kongresse, auch wenn ich denke, ich mache es schon ganz gut, aber ich will wissen, gerade die neueren Schulen, ne, auch so diese Mittel von Pflanzenfamilien, Tierfamilien. Es ist nicht meine Arbeitsweise, aber ich schaue es mir an. Aber ich muss doch da kritisieren. Das kann nicht diese Nachhaltigkeit haben, ne? Ich meine, es ist oft eine sehr schwärmerische, fast esoterische Art und Weise, wie heute Mittel gesucht und gefunden werden. Aber sie können einfach nicht die Tiefe haben. Und ein Mittel heute, einen Fall heute gelöst zu haben, ist überhaupt kein Beleg, ne, für die Wirksamkeit. Nach 10 Jahren möchte ich
Genau.
fallen können. Und selbst dann muss es noch nicht der beste Weg sein. Und eins muss man natürlich wirklich sagen, ich habe einen großen Respekt bekommen vor der Dauer, die eine konstitutionelle Behandlung chronischer Fälle braucht. Also tatsächlich, und da kann man natürlich, und das ist ja auch Sache der Erfahrung, ne? Dann würde man, wenn man nicht die Standfestigkeit hat, oft einmal rasch hinschmeißen und sagen, ich schaffe das nicht, wenn das nach 3 Monaten noch nicht gut ist. Ich brauche oft 1,5 Jahre, um was weiß ich, ein Rheuma oder wenn ich es richtig mache, um Frieden reinzubringen. Ja? Das heißt, ich habe jetzt die Hand drüber. Ne? Ich brauche noch mal 1,5 Jahre, um zu sagen, jetzt habe ich es weitgehend abgeschlossen, jetzt ist ziemlich Ruhe, der Patient hat erst einmal seinen Frieden. Und ich brauche vielleicht noch 10 Jahre, um in den größeren Abständen immer wieder mal nachzulegen, weil die Gefahr des Rückfalls ist noch groß. Also ich habe zum Beispiel einer meiner ersten Fälle, eine junge Frau, mit wirklich schwerer Migräne seit Kindheit an. Und die hat so einen Phosphorcharakter gehabt. Und naja, ich habe dann Natriumphosphoricum gegeben, weil auch Natriumzüge waren. Das hat die ganze Sache aber eher verschlimmert. Die Migräne war schlimmer. Sie hatte wirklich diese Phosphorart, kam mir sehr entgegen, war sehr offen und so weiter, aber hatte auch, wie gesagt, Natriumelement. Also Natriumphosphoricum war es nicht. Und damals habe ich schon ein bisschen miasmatisch gedacht, das liegt jetzt schon über 20 Jahre her, und habe ich dann, eine so schwere Migräne müsste doch was Syphilitisches sein, wenn das Hirn als Zielorgan der Syphilinie so betroffen ist und habe damals Aurum Moriaticum Natronatum gegeben. Und das war die Lösung. Damit ging es der Frau wunderbar, aber ich musste es immer konstant weitergeben. Also ich habe auch über die Kentsche Skala geschrieben, die leider auch nicht so bekannt ist. Also eine C200 Hahnemann. In der Schweiz muss man vorsichtig sein, weil eine C200 kann auch Korsakow sein, ne? Wenn man bei Schmidt-Nagel bestellt. Eine C200 Hahnemann wirkt mindestens 5 Wochen. Aber ich musste nach 5 Wochen nachlegen. Bin später dann, und so mache ich es auch heute noch, in die C50.000 Korsakoff gegangen. Die wirkt 7 bis 8 Wochen. Und ich musste den Abstand einhalten. Wenn ich es nicht tat, kam sie wieder. Und so wirklich nach 1,5 Jahren war die Migräne eigentlich völlig geregelt. Sie hatte ja auch bis dahin wenig Rückfälle gehabt, aber ich musste, wie gesagt, dranbleiben. Und gut, und dann haben wir noch ein bisschen nachbehandelt und dann ist sie weggezogen. Also Aurum Moriatum war Natronatum war das große Mittel. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wo bleibt denn der Phosphor? Und dann hat sie sich nach 7 Jahren wieder gemeldet und gesagt, ich glaube, ich brauche wieder Unterstützung. Und dann habe ich den Phosphor eingesetzt. Als Kaliumphosphoricum war wieder Ruhe. Ein paar Jahre später hat sie sich wieder gemeldet, sie könnte wieder was brauchen. Und da habe ich gedacht, na, was gibst du jetzt? Bleibst du beim Kalium, Phosphoricum? Aber, und da habe ich gesagt, war denn in der Zwischenzeit noch irgendwas Besonderes? Ja, sie hat so eine Art Exostose an der Stirn entwickelt. Und wenn ich nachschaue, unter Exostose finde ich Aurum Moriaticum Natronatum. Habe es ihr nochmal gegeben. Aber Sie sehen, wir haben jetzt schon Riesenabstände und der Fall ist klein. Also, das sind die Dauern, die ich ansetze. Und wenn man das nicht präsent hat, dann kann man natürlich schon mal resignieren und glauben, man ist am falschen Weg. Das ist vielleicht eine Erklärung dafür. Natürlich muss man immer hinterfragen, ob der Weg richtig ist, aber diese Zeiten muss man respektieren.
Ja, sehr gut. Vielen Dank für den Einblick. Ich fand, da war extrem viel dabei. Das ist auch eine dieser Episoden, die man vielleicht noch ein zweites Mal hören muss, finde ich. Ist immer mal wieder dabei, wenn so diese reichhaltigen Sachen in sehr kurzer Zeit dabei sind. Das fand ich super interessant. Vielen Dank, Trebin, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich mache das immer so, wenn Sie mögen, dürfen Sie noch ein Abschlusswort sagen an die Hörer und dann verabschiede ich uns aus der Episode.
Ja, mein Buch, an dem ich gerade arbeite, da geht es darum auch, wie man sich als, zum Abschluss schreibe ich, wie man sich so als Therapeut auch verausgaben kann, weil es ist eine hochkomplexe Sache und man muss sich schon ganz hineingeben, wie Hahnemann das auch gesagt hat. Aber das, was wir den Menschen geben, indem wir ihnen unsere große Mühe widmen, das ist die Liebe. Und das ist das, was unsere Arbeit ausmacht, wenn sie richtig ist.
Mega schön.
Ich danke
Vielen,
Ihnen.
vielen Dank.
War mir ein Vergnügen.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, habe einiges mitgenommen und wieder Motivation gehabt, da auch an meiner persönlichen Forschung mit den Kalium-Natrium-Salzen weiterzuarbeiten. War eine schöne Bestätigung vom Universum für mich, habe ich nicht mit gerechnet. Und nehme das gerne auf und wünsche Ihnen und allen Zuhörern ganz viel Freude, auch mit den kommenden Episoden noch rund um die Miasmatik. Und alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao.
Ciao.